Ja. Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sets sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe Münzgasse, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Lange nicht in der Münzgasse gewesen, aber heute ist es soweit. Und ich begrüße den Manu an meiner Seite.
Ja, hallo Markus. Hättest du es selber nicht gesagt, hätte ich auch direkt dich angeschwärzt, dass du dich endlich mal wieder bei der Münzgasse blicken lässt. Ja,
ja, ich habe eigentlich keine Zeit, aber sie mir trotzdem genommen.
Sehr gut.
Sagt man das so? Keine Ahnung. Auf alle Fälle sind wir heute nicht allein. Wir haben einen Gast und das ist der Thorsten. Grüß dich.
Guten Abend oder hi. Danke für die Einladung.
Ja, Thorsten, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
Ja, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Ich war ja schon mal hier, zwar nicht im Kontext von der Münzgasse, aber damals mit Chris zusammen über das Thema KYC. Ja, die Leute, die regelmäßig Bitcoin-Podcast hören, haben meine Stimme bestimmt schon mal gehört. Ja, ich bin der Thorsten von Notsignal. Daher kennt man mich primär, glaube ich. Und ja, ich habe das damals mehr mit Jan Paul gestartet. Wir machen sowas Ähnliches wie ihr, glaube ich, bei Münzweg. Wir haben ja Notsignal auch einen Bitcoin-Podcast. Und ich glaube, also ich habe mir letztes Mal darüber nachgedacht, unsere Formate sind ziemlich ähnlich. Also ich glaube, wenn man die Schnittmenge nehmen würde, dann passt Münzweg und Notsignal ziemlich gut zusammen. In vielerlei Hinsicht.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber Thorsten, warum bist du heute hier und über was wollen wir sprechen? Du hast nämlich was Neues gestartet.
Ja, genau, richtig. Ich habe vor knapp einem Monat, glaube ich, ungefähr, habe ich mir gedacht, ich beschäftige mich jetzt durch Notsignal in den letzten 2,5 Jahren oder in den letzten 2 Jahren ziemlich viel mit dem Thema Podcast an sich und gerade so das Thema Podcasting 2.0, Value for Value und alles, was dann so mit diesem ganzen Thema zusammenhängt, hat mich schon ziemlich interessiert und ich habe mir jetzt aufgefallen, dass das Thema selbst innerhalb der Bitcoin-Podcast-Community immer noch ziemlich missverstanden wird, beziehungsweise da einfach auch ziemlich viel Wissen fehlt. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, ich mache mal einen Podcast übers Podcasten. Ist irgendwie logisch und war für mich jetzt dann auch der Punkt, mal ein Solo-Projekt zu starten. Bei Notsignal ist es ja anders. Wir machen es immer in einer Gruppe, immer zu zweit, zu dritt mit Gast, wie auch immer. Und da ist es jetzt primär so, dass ich das da alleine mache. Einfach, dass ich da auch unabhängig und das dann machen kann und wie ich es will und wann ich es will. Genau, da spreche ich primär über das Thema Podcasten an sich, erstmal so aus der technischen Perspektive. Was ist ein Podcast überhaupt? Wie wird das technisch ausgespielt? Was sind da für Infrastruktur dahinter? Das waren jetzt so die Themen der ersten drei Folgen so. Und es geht natürlich primär auch um das Thema Podcasting 2.0. Was gibt es für Möglichkeiten bei Podcast noch neben, ich mache mal eine Aufnahme und erzähle mal irgendwas. Ne? Da ist das Thema Kapitelmarken, Transkripte, aber auch das Thema Spendenempfang direkt über den RSS-Feeds. Ne? Also, dass man da dann in dem Fall dann Bitcoin ja auch bekommt oder Satoshis empfangen kann und das dann entsprechend dann auch aufteilen kann. Und diese ganzen Sachen, war für mich so die Intention, mal das Thema Podcasting 2.0 im deutschsprachigen Raum als Anlaufstelle dann in Form von Besser Podcasten, der Podcast für Podcaster, ein neues Format zu starten. Und das ist das, was ich jetzt gemacht habe.
Ja, sehr cool. Wir werden heute auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Für euch Zuhörer zum Abholen. Es wird heute um das Thema Podcast beziehungsweise Value for Value gehen. Wir werden noch mal ein bisschen tiefer reinstarten in das Thema und wir werden so ein bisschen drüber philosophieren. Ne? Ich habe ja mit Jan Paul in unserer Podcast-Folge gemerkt, dass das nichts Negatives ist, sondern dass das total was Schönes ist und was Gutes ist, mal die Gedanken schweifen zu lassen. Und ich werde heute die Rolle des Moderators übernehmen und Markus wird auch als eine Art Experte mitwirken, weil er hat jetzt auch über ein Jahr schon mal das Thema Value for Value miterlebt. Anfangs war er nicht so positiv. Weiß ich nicht, werden wir herausfinden. Es wird auf jeden Fall ein spannender Podcast. Bleibt dran. Aber wie immer in der Münzgasse, es ist ja so ein bisschen mein kleines Baby die letzten Monate geworden, wir brauchen auf jeden Fall die Blockzeit, Thorsten, weil wir ein Bitcoin-Podcast sind und ich hoffe, du hast sie.
Natürlich nicht.
Markus, hast du sie?
Wir haben die 832148.
Kannst du das bestätigen? Dann machen wir es so. Perfekt. Und Thorsten, weil wir ein Bitcoin-Podcast sind und weil das alles der Grundstein dessen ist, wie wir überhaupt auf ganz, ganz viele Themen kommen, brauche ich von dir ein kurzes Statement zu dem Thema, was ist Bitcoin für dich?
Was ist Bitcoin für mich? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet. Aber um dir dem Ganzen ein bisschen Kontext zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, wo wir eben in der, also jetzt quasi schon ein bisschen länger jetzt dem Laufe des Tages schon drüber gesprochen haben. Bitcoin war für mich oder ist für mich ein Enabler, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit der ich mich vorher nie beschäftigt habe. Er hat mich dazu oder Bitcoin hat mich dazu gebracht, in die Öffentlichkeit zu gehen und über Dinge zu sprechen, wo ich auch gesagt habe, in der Öffentlichkeit reden, vor Leuten irgendwas zu erzählen, ultra schrecklich, also so im Kontext von der Uni oder sowas, das habe ich mich immer unwohl gefühlt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber im Kontext von Bitcoin fühle ich mich da relativ wohl und hat ja auch im Endeffekt jetzt effektiv ja dazu geführt, dass wir Notsignal irgendwo rausgebracht haben. Jetzt mit dem Besser Podcasten habe ich ein Einzelprojekt. All diese Sachen ist Bitcoin für mich. Also das ist ein Enabler, der mich dazu geführt hat, Dinge zu trauen, die ich mich vorher, bevor ich Bitcoin kennengelernt habe, mich wahrscheinlich nicht getraut hätte.
Sehr schön, vielen Dank. Also da resoniere ich gerade stark mit. Und ich mache es halt einfach mal so, weil Markus ist halt auch ein Gast. Markus, nochmal kurz, was ist in der heutigen Folge Bitcoin für dich?
Auf alle Fälle ist Bitcoin für mich ein riesengroßer Zeitfresser.
Ah, okay. Sehr gut. Ja, sehr gut. Cool. Ja, dann lass uns mal reingehen. Und zwar, Thorsten, du hast jetzt einen Podcast gestartet, wo du Leute dazu animieren willst, einen Podcast zu starten. Warum ist es aus deiner Sicht, du hast es gerade eben schon gesagt, worum es sich da handelt, aber warum ist es aus deiner Sicht wichtig, dass möglichst viele einen Podcast starten? Also, wie bist du zu dem Gedanken gekommen? Welche grundlegende Intention hattest du?
Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen, beziehungsweise das ist auch alles jetzt im Zuge dann auch mit dem, womit ich mich mit Notsignal auch beschäftigt habe, den Podcast über das, was ich gerade eben schon gesagt habe, also das bisschen hinaus noch ein bisschen weiterzuentwickeln und da neue Sachen, neue Features, Elemente, wie auch immer, in den Podcast mit einzubringen. Und da ist mir eine Sache ganz besonders aufgefallen, jetzt auch gerade mit Beschäftigung jetzt für das neue Projekt, dass ich mittlerweile erkannt habe, warum auch Bitcoin und Podcast so eng oder so gut zueinander passt. Und das ist das, dass die Grundidee von Podcast eigentlich immer das ist, dass man quasi auf relativ einfache Art und Weise über einen RSS-Feed Daten oder Informationen, Medieninhalte, wie auch immer, abrufen kann, aber auch in die Welt verteilen kann. Also es ist ein Feature, was oder eine Technik, die sehr, sehr alt ist, die sehr, sehr einfach funktioniert, die bei in ihrem Kern auch dem Open Source, aus dem Open Source Umfeld kommt. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Podcast auch so sehr mit Bitcoin resoniert und warum auch gerade Bitcoin so dieses oder beziehungsweise Podcast im Kontext von Bitcoin so als Medium für die Wissensweitergabe oder sowas benutzt wird. Weil es ein vom Grundprinzip ein relativ zensurresistentes Format ist, was man einfacher von A nach B übertragen kann. Also man ist nicht an zentrale Plattformen zwingend gebunden, wie es zum Beispiel, wenn ich einen Kanal auf YouTube habe oder einen Kanal auf Twitch. Ich kann da nicht einfach meine Videos nehmen und nimm die mit und zieh einfach um. Klar kann ich das irgendwie machen, das dann irgendwo spiegeln oder so, aber ich verliere dann die Zuhörer. Wenn ich aber den RSS-Feed nehme und den einfach umleite, dann nehme ich meine Hörer im Zweifelsfall auf eine andere Plattform mit und da, wo die bei der Plattform, die oder die der Hosting-Service, ich will Plattform ist das, ist glaube ich der falsche Begriff. Hosting-Service ist eher der richtige Begriff. Wenn ich mit dem Hosting-Service nicht mehr zufrieden bin, dann gehe ich halt einfach zu einem anderen. Oder wenn es hart auf hart kommt, mache ich es halt einfach selber. Ich kann meinen RSS-Feed und meinen Podcast auch einfach selber hosten und mache dann einfach mein Ding selber und verteile mein RSS-Feed in die Welt und die Leute, die meinen Podcast hören wollen, können dann einfach direkt zu meiner Webseite gehen.
Kann man den RSS-Feed dann vergleichen wie den Private Key sozusagen? Und das, klar, der wird in einer anderen Art und Weise dann noch als Public Key gepublished, aber man hat wirklich volle Kontrolle über diese Daten, ja?
Der RSS-Feed ist es ganz kurz, ist eigentlich eine XML-Struktur, also es ist eigentlich ganz, ganz simpel gefasst, es ist einfach eine Datei, wo alle Informationen über den Podcast drin sind. Das ist über die Beschreibung, da sind die Folgen als Unterelemente definiert und diese Folgen haben wieder Beschreibungen, Kapitelbilder und alle möglichen anderen Informationen, die man noch in diesen Podcast mit einbringt. Und das ist alles in einer Datei. Und diese Datei kann ich mir im Zweifelsfall einfach nehmen und lade die woanders hoch und dann sage ich den irgendwelchen Podcast-Player, geh zu der Quelle und hol dir diesen RSS-Feed da. Und dann bekommt der Benutzer, der diesen RSS-Feed dann halt bei sich einbindet, dann meinen Podcast dann über eine andere, aus einer anderen Quelle und nicht mehr da, wo er vorher war.
Würdest du sagen, dass Podcast an sich auch noch eine Ähnlichkeit mit Bitcoin hat, dass man eben keine Kameraaufnahmen, also dass man sein Gesicht sozusagen auch nicht zeigen muss und noch ein Stück weit die Privatheit auch für sich halten kann, weil man sich nicht so sicher ist, wie das vielleicht nach außen ankommt und man hat somit ein bisschen einen geschützteren Raum, aus dem man spricht und man gibt nicht gleich sofort alles von sich preis. Ist ja bei Bitcoin, ist ja auch nicht komplett transparent, also es ist transparent auf der Blockchain, aber man hat es ja pseudonym und nicht anonym. Ich versuche nur so ein paar
Die Art und Weise, was über den eigenen Podcast oder sinngemäß über den RSS-Feed ausgeliefert wird, ist prinzipiell egal. Die Technologie von RSS ist quasi komplett generisch, die ist einfach nur dazu da, irgendwelche Informationen zu verteilen oder zu strukturieren, damit die von irgendwelchen Softwaren, die diesen RSS-Feed verarbeiten können, auszulesen. Und was über diesen RSS-Feed ausgeliefert kann, ist vollkommen egal. Das kann auch zum Beispiel Text sein. Es gibt ja super viele Webseiten, die auch ihre Blog-Einträge oder sowas per RSS-Feed ausliefern. Und dann gibt es halt im Endeffekt so einen Reader, der dann die Textinformationen aus dem RSS-Feed rauszieht. Also es muss ja nicht mal unbedingt Audio oder vielleicht dann sogar, was du gerade sagtest, Video sein, damit man da die Privatsphäre halt hat. Und es gibt ja auch Videopodcasts mittlerweile, aber sonst grundsätzlich ja, erlaubt die Technik es ja einem so zu machen, wie man es halt nutzen möchte dann. Aber klar, der größte Teil von Podcasts ist natürlich schon dass es Audio-Podcasts sind.
Ja, wir haben ja heute die Folge auch Werde zum Sender genannt. Markus, da möchte ich dich gleich mit ins Feld nehmen, weil du hast ja auch jetzt 2,5 Jahre Erfahrung mit unserem Podcast. Thorsten beschäftigt sich jetzt damit, Leute ein bisschen mehr mitzunehmen, wie man das am besten gestalten kann. Was sind denn so deine Erfahrungen auf unserem Weg jetzt? Würdest du das anderen Leuten empfehlen, einen Podcast zu starten?
Ich glaube, da spricht grundsätzlich erstmal nicht viel dagegen. Das Einzige, wo ich sagen würde, darüber müsst ihr euch im Klaren sein, ist, und wenn ihr auch einen gewissen Anspruch an euch selber habt, ist die Post-Production, also das Schneiden, gucken, dass es halbwegs hörbar ist, vielleicht auch bestimmte Veröffentlichungstermine einzuhalten und so weiter. Aber abgesehen davon, finde ich, ist es jetzt nicht so die große Hürde, sich mit jemandem zu treffen und über sein Lieblingsthema zu sprechen und das dann eben aufzunehmen und später zu veröffentlichen. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie ein Telefonat, das man möglicherweise auch regelmäßig mit seinem Kumpel, seiner Freundin oder wem auch immer hat. Ne? Die Konstellation, wie ein Podcast aufgestellt sein kann, da ist ja völlig frei. Das kann ja unter Freunden sein, das kann zwischen Mutter und Tochter sein, zwischen Großvater und Großmutter. Also da ist der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Von daher kurzum, es kann jeder. Wem Spaß macht, klar.
Okay. Thorsten, warum sollte man einen Podcast starten? Also gibt es ein Problem in unserer heutigen Welt? Gibt es zu wenig Podcasts? Und wenn ja, warum?
Wir haben eine Gesellschaft, die mittlerweile natürlich auch im Zuge des technologischen Fortschritts geschuldet, die natürlich immer weiter informiert wird. Und wir haben immer mehr Plattformen auf der einen Seite, die dann gerade auch im amerikanischen Raum entstanden sind, Social Media und alles Mögliche. die natürlich mittlerweile stark für eine Meinungsbildung zuständig sind. Und die Algorithmen, die auf diesen Plattformen laufen, machen wir uns nichts vor, sind auch dazu da oder sind auch so gebaut worden, dass die irgendwie funktionieren. Und sei es dann, wenn dann im Zweifelsfall dann irgendwo ein Unternehmen, was dann in den USA ansässig ist, sei es durch irgendwelche Gesetzesgebungen, dann halt diese Algorithmen so bauen muss, dass vielleicht bestimmte Themen unterdrückt werden oder nicht. Ich erinnere mich an das Thema, was irgendwie, glaube ich, 2020 oder wann das war, der Wahlkampf in den USA, dann wo dann über Twitter da auch dann irgendwo dann der Wahlkampf in Anführungszeichen irgendwie manipuliert worden ist. Ich habe das nicht so genau verfolgt, aber da ist ja durchaus auch schon, dass da die Social-Media-Plattformen Macht haben. Das Gleiche bezieht sich dann aber auch genauso auf andere Medienplattformen wie YouTube oder sowas und halt auch der Gegenpol dann davon, dann die klassischen Medien wie öffentlicher Rundfunk oder halt dann auch so normal Film und Fernsehen, den es dann noch gibt, oder Radio, genau das Gleiche. Und um auf das Thema Podcast zurückzukommen, das Thema Podcast ermöglicht halt einem auch so eine Art von Sender. Du hattest es gerade eben als das wird auch dieser Titel dieser Folge halt lauten, dass man selber zum Sender wird, dass man selber in der Lage ist, seinen Blick auf die Welt irgendwie der Welt kundzutun. Natürlich kann man das natürlich auch in Form von Social Media, YouTube oder so machen, aber man hat da vielleicht dann, ist man da dann auch, wie ich es gerade gesagt habe, dass man da eventuell Einschränkungen, Zensur oder irgendwelchen anderen Sachen dann halt ausgesetzt ist, die man vielleicht in Form von einem Podcast nicht unbedingt halt hat, weil man dieses freie Medium hat. Man kann darüber reden und man kann diese Information auch auf welche Art und Weise auch in die Welt raustragen und irgendwie werden die Leute dann an diese Informationen auch drankommen.
Sender zu werden bedeutet ja auch immer, dass man sich einen Feedback hingibt, weil man in einer gewissen Art und Weise natürlich trotzdem immer auch einen Feedback-Mechanismus aufbaut. Und in dem Moment, wo man Sender wird, verändert man sich auch ein Stück weit und man bekommt mehr Selbstvertrauen oder man bekommt mehr Feedback von der Welt. Und das heißt ja nicht, dass es immer alles positiv oder negativ ist, sondern einfach nur dadurch, dass man zum Sender wird, wird es eine pluralere Gesellschaft. Also es gibt mehr Meinungsbild, es gibt mehr Meinungsstimmung und wir sagen zwar im Bitcoin Space, wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Bitcoin Podcasts, die sich größtenteils um Bitcoin drehen, aber ich glaube, das ist nicht genug, weil es immer noch nicht die Vielfalt von Bitcoin zeigt, aus meiner Perspektive. Und um dem gegenzuwirken, würde ich echt jeden empfehlen, auch wenn man denkt, es gibt schon alles, es sind manchmal die Nuancen, die nochmal Inhalte verändern, ne? Es sind Nuancen, die anderen Leuten neuen Zugang haben. Reicht schon zu, wenn du aus einer bestimmten Berufsgruppe kommst und über Bitcoin sprichst, du bist Arzt oder sonstiges und du verbindest das, hast du schon wieder einen neuen Abholpunkt für Zuhörer aus einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, das ist auch für mich so das Thema. Ich möchte viel, viel mehr Meinungen in Zukunft sehen. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, hört euch den Podcast von Thorsten an. Dann wisst ihr, wie es technisch auf jeden Fall gut funktioniert. Und dann stellt euch mal dem Feedback und posaunt mal raus, was ihr denkt. Und versucht das mal zu arbeiten. Das ist wirklich, neben Bitcoin lernt man sehr, sehr viele Themen noch mit. Hast du ja am Anfang auch schon gesagt, ne?
Richtig, genau. Ja, dazu zwei Punkte zu deiner Aussage, würde ich gerne darauf eingehen. Zum einen, ich hatte es am Eingang schon gesagt, dass ich mich auch selber vorher nie gedacht hätte, dass ich mich quasi in die Öffentlichkeit gebe mit dem, was ich tue und dem, was ich sage, so wie jetzt halt auch genau das Gleiche. Hätte ich gedacht, weil ich immer eher der introvertierte und stille Typ eigentlich war und es gescheut habe, irgendwie vom Menschen irgendwie was zu sagen oder sonst irgendwie sowas. Das ist der eine Punkt. Also man gibt sich dem auf jeden Fall dann einen hin. Das ist dann, dass man sich oder die sich dem aussetzt, ne? Sei es in positiver und negativer Sicht. Und das andere würde ich dir auch zustimmen, dass halt jeder Podcast hängt halt auch immer an den Personen, die Podcasts halt machen, sei es auf der Hostseite, aber auch dann natürlich auch die Gäste, die dann den Podcast dann mit ihren Meinungen auch wieder bereichern. Und es hängt alles an den Menschen. Und jede Konstellation von, wenn zwei Menschen oder eine Anzahl von Menschen zusammenkommt, es wird immer anders sein. Ne? Selbst wenn es die gleichen, irgendwie zwei, wenn der Gast der gleiche ist, aber der Host ein anderer ist, selbst dann wird der Podcast ein anderer sein. Und das da können dann trotzdem dann, weil die Erfahrungen der jeweiligen Leute dann zu dem Zeitpunkt dann vielleicht auch sich verändert haben, all diese Sachen sind ja trotzdem dann auch immer nur Momentaufnahmen. Ein Podcast ist eine Momentaufnahme jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen. Und in einem halben Jahr oder vor einem Jahr habe ich jetzt vielleicht dann über diese Dinge, über die ich jetzt spreche, ganz anders gedacht. Also ist ja genau das Gleiche. Vor einem Jahr habe ich auch nicht darüber nachgedacht, einen Podcast übers Podcasten zu machen. Wer kommt denn auf so eine doofe Idee? Hätte ich vielleicht damals gedacht. Und jetzt denke ich mir so, ja, ist ja einfach vollkommen logisch. Irgendwie, das ist ja doch irgendwo die eigene Entwicklung dann, die dann diesen Podcast dann auch immer erst ermöglicht oder das halt zu diesem Zeitpunkt beschreibt.
100%. Und das ist auch vor allen Dingen auch vielleicht Leute, die unseren Podcast hören und Kritik haben, ne? Das ist mir nämlich auch so. Startet selber einen Podcast. Und das meine ich jetzt nicht wie, ja, ihr könnt es nicht besser, sondern das war der Grund, warum wir den Podcast auch gestartet haben. Weil ich hatte keinen Podcast, der mich zu 100% abgeholt hat. Sondern ich habe überall gedacht, nö, das muss da noch rein. Ich würde gerne mal sowas mit dazu hören. Und sobald ihr den Gedanken habt, startet einfach. Und wenn ihr jetzt, Markus, du hattest es gesagt, ne, mit der Post-Production.
Ja, genau.
Das ist schon ein Thema, muss man sagen. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass du dich diesen Part angenommen hast. Ich habe den auch 2, 3, 4 Mal gemacht, aber man kann sich da auch reinarbeiten und das wird auch leichter, die Arbeit von Zeit zu Zeit, oder?
Auf alle Fälle. Und es kann ja auch jeder für sich selbst bestimmen, in welchem Umfang man das macht. Ne? Ich hatte ja davon gesprochen, dass man es hörbar machen sollte. Also ich sage mal, wenn du jetzt eine Folge aufnimmst und zwischendurch klingelt 3-mal der Postmann und dein Handy vibriert 5-mal und dann kommt noch die Freundin rein und quackert dich voll. Also dann musst du natürlich überlegen, ob du das drin lässt oder ob du das irgendwie versuchst zu entfernen, weil du musst ja auch an den Hörer denken. Ne? So, aber grundsätzlich ist es wie mit allem ja auch ein Prozess. Ne? Je öfter du das gemacht hast, desto besser geht das Ganze auch von der Hand, lernst auch neue Sachen dazu und du kannst das, glaube ich, auch bestätigen, Manu. Du machst das jetzt nicht so oft, aber du weißt, wie es geht und das ist schon mal ein Mehrwert.
Und wenn, wie ist unser Motto, wenn ich weiß, wie es geht, dann kann es jeder. Genau, Thorsten, ich will jetzt nochmal den Podcast-Punkt so ein bisschen rund machen. Stell dir vor, uns hört jetzt jemand und der denkt, ja, ich habe auf jeden Fall was zu sagen und ja, es ist auch vielleicht über Bitcoin, aber diese technische Seite, die stört mich. Kann man zu dir Kontakt aufnehmen, auch über deinen Podcast hinaus, also dass du halt jemanden berätst, vielleicht auch die ersten Wochen oder so unterstützt? Also ist das so angesehen oder eher nicht?
Naja, also grundsätzlich war es jetzt ja schon immer so, also die Grundidee von, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, war, den Podcast zu starten, um über das Podcasten zu reden, um da dieses Wissen in die Welt rauszubringen, was es noch für Möglichkeiten neben, ich nehme was auf und veröffentliche das dann, also Podcasting 2.0 wieder als Stichwort. Aber im Zuge jetzt denn mit dem auch, wo ich die ersten Folgen gemacht habe, habe ich mir dann auch natürlich darüber Gedanken gemacht, okay, ich habe mir jetzt so viel Wissen oder Wissen, viel ist vielleicht jetzt relativ betrachtet in den letzten 2,5 Jahren mit Notsignal aufgebaut, kann ich dieses Wissen irgendwie auch noch anderweitig weitergeben oder kann man da halt irgendwas noch drauf aufbauen? Ne? Und deswegen bin ich jetzt auch schon an dem Punkt, wo ich so sage, okay, kann man dieses Wissen dann in Form von beratender Tätigkeit stundenweise irgendwo weitergeben? Und an dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, würde ich mittlerweile machen, würde ich mir zutrauen. Gerade wenn man halt mal so ein bisschen Startschwierigkeiten hat oder mal so ein bisschen wissen will, worauf kann man denn achten, was kann man denn machen, was gibt es für Möglichkeiten? Und da stehe ich auf jeden Fall zur Verfügung, wenn es dann, meine Zeit auch zulässt. Also da können die Leute gerne auf mich zukommen und das ist auch ein offenes Angebot von mir, auf mich zuzukommen und ja, dann können wir da dann auch direkt in einem 1:1 Gespräch oder je nachdem, wie viele Leute da jetzt einen Podcast starten wollen, dann da mal über die spezifischen Probleme oder Fragen dann halt sprechen.
Super, also werdet auf jeden Fall zum Sender und vor allen Dingen, wir sind ja ein Bitcoin-Podcast und mir ist das immer mehr aufgefallen, dass ich über das Podcasten an sich und die Technik und die Bitcoin-bezogenen Themen, die dadurch aufploppen, bei uns ist es Value for Value, auch sehr viel über Bitcoin gelernt habe, also sei es im philosophischen Part, also wie kann sich Value for Value überhaupt noch in Zukunft entwickeln, aber auch wie gehe ich mit Lightning um, ne? Was für Accounts erstelle ich mir, welche Anbieter gibt es, läuft das über die eigene Node und deswegen wollen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen über Value for Value sprechen. Und da will ich aber mal kurz nochmal Markus mitnehmen, beziehungsweise wir hatten das ja schon einmal in der Münzweg-Folge ausgewertet und wir gehen heute nochmal ein bisschen tiefer rein, das hatten wir auch schon angekündigt. Markus, letztes Jahr warst du ja nicht so überzeugt von Value for Value. Und meinst du, das ändert sich nochmal in Zukunft? Also denkst du, du wirst nochmal von den bösen Fängen der Werbung eingefangen werden und wir werden uns wieder streiten?
Haben uns die bösen Fänge so richtig umklammert? Ich glaube nicht. Wir hatten dann rechtzeitig immer irgendwie einen Ausweg gefunden. Sagt niemals nie. Am Ende muss man ja sagen, dass es so eine Abwägung ist, was einem geboten wird, weißt du, und was man dafür tun muss. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich schütte euch hier mit Satoshi oder meinetwegen auch Euro zu, dass ihr das und das macht und man ist fein damit, dann würde ich jetzt nicht, also man müsste sich's überlegen. Am Ende würden wir zusammen dann sagen, nee, ich würde es vielleicht machen. Also vielleicht würde ich jetzt Stand heute nicht sofort Nein sagen, aber dadurch, dass wir jetzt so die Entwicklung von Value for Value im vergangenen Jahr mitverfolgt haben und dass wir auch da wieder so verschiedene positive Prozesse durchlebt haben, würde ich schon sagen, dass es die cleverere Variante ist, darauf zu setzen. Ja, weil auch mit Blick irgendwie in 2030, 2035 und dann guckt man mal, was das Ganze tatsächlich wert gewesen ist.
Ja, das ist ein guter Punkt. Den haben wir auf jeden Fall auch schon gespürt jetzt, weil wir im Bärenmarkt halt trotzdem dran geblieben sind beim Thema. Spricht auch für das Value for Value so ein langfristiges Projekt ist und keine Kurzschlussreaktion. Thorsten, wir sprechen heute über Value for Value. Du bist für mich quasi mit NodeSignal auch derjenige gewesen. Klar, Thorsten sage ich, Jan Paul und die gesamte NodeSignal Crew, die steht ja auch mit dahinter, aber du bist da schon auch der treibende Pol gewesen, was die Technik angeht. Ist zumindest meine Interpretation. Bestätigst du das so?
Ich glaube schon, ja. Also würde ich auch so sehen. Also ich habe, glaube ich, die meiste Zeit so in den Podcast abseits von den Folgen reingesteckt. Und das kann ich, glaube ich, auch ehrlich so sagen, ne? Also ich fühle da genau das Gleiche wie das, was Markus nochmal ganz kurz auf das Thema Post-Production. Das liegt ja auch zu, ich sag mal, 90 bis 95% bei mir. Also ja, 90% der Notsignalfolgen habe ich geschnitten, produziert und sowas. Und das ist schon, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ich habe es, glaube ich, bei der 100. Folge hatte ich es mal ausgerechnet. Das war ein Monat Arbeitszeit. Da war ich irgendwie bei 170 Stunden Arbeitszeit, die für die 100 Folgen. Also wir sind jetzt dann vielleicht schon bei 2 Monaten. Ich weiß es nicht.
Ja, okay, also dann sind wir bei Value for Value auf jeden Fall bei dir richtig. Dementsprechend absolute Wertschätzung auch dafür. Jetzt nochmal zum Thema, wir haben schon viele, viele positive Dinge besprochen und wir werden auch nochmal positiv zurückkommen. Aber gibt es denn auch Probleme bei Value for Value?
Absolut. Also ich glaube, wenn man zumindest das Thema, sage ich mal, Monetarisierung als verlässlichen Einkommensstrom betrachten möchte, wir machen immer den Vergleich zu Werbung. Den muss man halt einfach ganz klar sehen und gerade auch bei, ja, bei Künstlern, für die das Thema Value for Value ja auch natürlich eine Sache ist, wenn man halt irgendwie Musik produziert und diese dann entweder bei Spotify hochlädt und da dann für jeden Stream 0,00001 Cent bekommt oder sowas. Das heißt, wenn ich halt super wenig Abrufe habe, dann kommt da auch irgendwie nichts bei rum. Dann ist das natürlich keine Basis, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also für Hobby-Podcasts, so wie NodeSignal oder der Münzweg, ist das, glaube ich, alles fein. Und das gerade plus, wir haben ein sehr, sehr, sehr Bitcoin-affines Publikum, weil wir eben einen Bitcoin-Podcast machen. Das kommt auch noch mit dazu. Das heißt, das Thema trifft ja dann auch auf die meisten Podcasts nicht zu, dass die einfach Hörer oder die meisten Hörerinnen und Hörer einfach wirklich auch Satoshis besitzen, die sie auch streamen könnten. Das ist ja auch nochmal eine große Hürde. Aber um den Punkt zu machen, ist es, glaube ich, echt schwierig auf der Basis mehr als nur ein Hobby oder ein kleines Nebenerwerb aufzubauen, um damit seinen Lebensunterhalt ohne, also wenn man auf Werbung verzichten möchte. Das macht es, glaube ich, mit Value for Value ziemlich schwierig. Stand heute.
Wie geht ihr bei NodeSignal mit Werbung über Value for Value um?
Du meinst, wenn wir kriegen eine Spende und da steht dann drin, jo, hier, ich mach das Produkt hier, könnt ihr mal drüber reden. Haben wir ehrlich gesagt noch nie bekommen.
Wir haben es bekommen.
Ja, okay, interessant. Nee, haben wir echt ehrlich gesagt noch nie. Wir haben noch nie einen Boost bekommen, der darauf angespielt hat, irgendein Produkt zu bewerben.
Okay. Kriegt ihr oder habt ihr trotzdem schon irgendwie von Konferenzen oder sonstigen Plattformen, weiß ich was, Anfragen gehabt zur Werbung?
Ja, also das muss man, haben wir auch im ersten Jahr auch noch mehr gemacht, dass wir dann, waren natürlich primär so Kleppkonferenzen, also Zitadelle oder irgendwas anderes, wo wir dann, bestes Beispiel, ich glaube vor 2 Jahren, wo dann die Zitadelle in der Schweiz war und da war Checker Trover bei uns und habe ich mit ihm dann darüber erzählt, was wird passiert denn auf der Zitadelle und ja, wo wir dann mehr gesagt haben, ihr könnt am Ende dann zu uns, kommt dann halt dahin, weil es halt vielleicht ein cooles Event wird dann irgendwo, aber das ist jetzt, hat ja keinen, für uns keinen monetären Vorteil gehabt, das war einfach nur, wir haben diesem Pleb-Event in Anführungszeichen im Zuge unseres Podcasts irgendwie Aufmerksamkeit verschafft. Dann, das war dann halt das, was wir gemacht haben. Aber wir hatten bei uns ja weder Werbung für die kommerziellen Konferenzen, also wie gesagt, mit BTC 22, 23 hatten wir ja nichts zu tun. Amsterdam, die ganzen internationalen Sachen auch nicht. Ist eher relativ wenig. Und wir haben uns jetzt ja dann auch gerade im zweiten Jahr, also das, wir haben ja im Jahr Ende 21 gestartet, dann das ganze Jahr 22 haben wir diese Konferenz Vor- und Nachbesprechungen dann schon mal gemacht, aber dann hatten wir uns dann im Jahr 2023, was ja unser zweites Jahr dann halt war, wirklich jetzt aktiv auch dagegen entschieden, dass wir sowas machen, weil das halt einfach wenig Mehrwert dann auch in unserem Format dann bringt, dann über diese Konferenzen dann zu sprechen.
Weil Markus, ich weiß nicht, ob du dir darüber auch schon Gedanken gemacht hast, aber mir fällt das immer mehr auf, weil ich ja so rigoros sein will, aber im Endeffekt machen wir jetzt auch Werbung für einen anderen Podcast oder wir hatten Werbung für Bitcoin kurz erklärt und Bitcoin Audible und mir ist eine Sache klar geworden, dass es gibt nur so zwei Varianten. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Thorsten und Markus, aber man macht immer Werbung, nämlich für das, wo man sich selbst befindet in seinem Leben. Und jetzt sind auch schon von außen wieder Konferenzen auf uns zugekommen, haben gesagt, könnt ihr da nicht nur mal einen Podcast ansprechen und dies und das. Und also wir haben jetzt mit Markus festgelegt, dass wir halt für niemanden mehr Werbung machen, der von außen kommt, den wir nicht persönlich kennen. Aber natürlich machen wir trotzdem, obwohl wir Value for Value haben, machen wir für unsere Herzensprojekte Werbung, weil es ja unser Baby sozusagen und dementsprechend kommt auch in Zukunft Werbung, weil das ist mir jetzt auch mal aufgefallen. Ich weiß nicht, Markus, ist dir das auch schon aufgefallen, so im Detail?
Ja, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man für eine Firma oder ein Projekt Werbung macht, von dem man Geld bekommt, oder ob man das jetzt, sag ich mal, für lau macht und irgendwie das aus einem guten Willen oder Überzeugung tut. Ja, also wir haben ja den, oder ich bin ja nicht dabei gewesen, die beiden Podcasts, wie hießen sie nochmal?
Bitcoin kurz und kurz erklärt und Bitcoin Audible.
Genau, hatten wir vorgestellt und damit auch Werbung gemacht. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da im Hintergrund irgendwelche Satoshi geflossen sind, ja, sondern wir haben das aus freien Stücken gemacht. So, und jetzt könnte man dann sagen, oh, Bitcoin kurz entwickelt sich auf einmal zu einem rassistischen Podcast, ne, sagt man jetzt mal so. Und dann kommen Leute, oh, ihr habt die doch vorgestellt, was habt ihr euch dabei gedacht? Dann können wir sagen, ja, okay, da haben wir uns geirrt, ne? Andersrum aber ist es, wenn wir jetzt Geld kriegen, dann ist halt, sag ich mal, diese Beeinflussung liegt da viel näher, weißt du? Und ich finde, da kommst du halt immer schwierig heraus. Aber in solchen Fällen, wenn man dann die Chance hat, sich dann auch entsprechend zu positionieren, dann muss man eben dann an dieser Stelle auch Fehler eingestehen, ja? Aber die Motivation, warum man das getan hat, ist nicht das Geld gewesen. Das ist ein großer Unterschied, finde ich.
Thorsten, wie ist das bei euch mit eurem Podcast Schleichwerbung? Ich weiß, dass wir im Zuge von Value for Value häufig Fountain ansprechen. Und Fountain ist auch eine Firma, ist kein Open-Source-Projekt. Da gibt es andere Projekte, die man viel eher noch zeigen könnte. Oder wir bewerben ganz häufig, weil wir auch die Lightning-Adresse bei GetAlbi haben, ist ja auch eine Art der Werbung.
Ist auch ein Unternehmen mittlerweile.
Ja, also wie steht ihr dazu? Wie geht ihr damit um?
Es ist eigentlich schwierig. Also als wir irgendwann mal jetzt vor ein paar Wochen oder haben wir in irgendeiner Folge auch ziemlich häufig immer wieder Fountain als Beispiel dann herangenommen, um halt irgendwie dann halt über diese Podcasting 2.0 Features zu sprechen, weil wir vielleicht jetzt oder ich jetzt in dem Kontext das relativ häufig genannt habe, weil ich davon ausgegangen bin, weil wenn die Leute eine Funktion oder einen Player kennen, der das unterstützt, dann ist es wahrscheinlich Fountain, weil es schon einen großen oder signifikanten Anteil an den Hörern diesen Player benutzt, die Value for Value benutzen, weil alles andere, Breeze, Castamatic und der ganze andere Kram, das ist alles unter ferner Liefen. Das sind halt einzelne Leute, die das halt benutzen. Und ich stimme dir schon zu, das ist auch eigentlich schon eine Art der Werbung. Genau das Gleiche wie, wenn ich jetzt sehr positiv über unseren neuen Hosting-Service spreche, der halt diese Podcasting 2.0-Features unterstützt. Klar machen wir da jetzt aktiv keine Werbung für, dass wir sagen, geht er zu dem Ding hin und dann benutzt am besten noch unseren Affiliate-Link, dann weiß ich nicht, dann kriegt er irgendeinen Vorteil oder so. Ist in dem Fall nicht mal sogar so. Aber wenn es so wäre, das wäre ja aktive Werbung. Aber ich glaube, dieser Grat dazwischen, je nachdem, also das ist schon eine Gratwanderung, absolut. Dann was ist Werbung, was ist einfach nur, ich habe eine positive Erfahrung damit gemacht und gucke euch das mal an. Ist das Werbung? Weiß ich nicht.
Mhm. Weil das ist immer, das ist so eine spannende Sache, die ich bei mir selbst auch beurteile. Es ist ein bisschen spirituell wieder, ne? Aber ich will immer gern bei mir selbst bleiben und ich will irgendwie möglichst wenig Einfluss von außen haben. Man hat aber immer Einfluss von außen. Das ist die Welt. Also das, was ich innen bin, bin ich ja auch teilweise von dem, was mich von außen beeinflusst. Und dementsprechend bin ich auch, ja, ich komme zur Erkenntnis, dass es komplett ohne nicht geht, aber man bleibt schon am ehesten noch bei sich selbst, wenn man nicht irgendwelche Verpflichtungen eingeht. Und wenn ich halt definitiv nicht das größte Mittel unserer Veränderung, nämlich Geld, irgendwie mit einplane oder sonstiges. Und ich finde es sogar schön, jetzt kommen wir nämlich zu Value for Value, Positiven, dass mich meine Hörer jetzt beeinflussen durch Value for Value, durch die Kommentarfunktion vor allen Dingen und dass ich immer spüre, ah, okay, das ist gerade bei denen los und die haben das sogar nochmal mit Satoshis unterstützt, ne? Also die haben der Aussage nochmal, je nachdem, wie viel sie bereit waren, das zu gewichten, haben sie nochmal on top gesagt, das ist jetzt wichtig für mich, ne? Das will ich, dass du das weißt. Und das beeinflusst einen ja auch dann schon wieder. Und dann wird man eigentlich durch Value-for-Value-Nachrichten zum Sender, weil wir ja auch den Sender am Anfang hatten.
Ja, absolut. Hat auf jeden Fall einen positiven Aspekt, dass dadurch, dass man ja dann als Spender in dem Fall dann oder irgendjemand, der dann halt dann eine Nachricht dann da schickt, schon eine Beeinflussung in irgendeiner Form erreicht, vielleicht aber auch nicht. Das ist ja dann immer abhängig dann davon, was da dann geschrieben wird. Aber schon, das gibt natürlich auch dem Hörer dann jetzt wiederum eine Stimme, die er vielleicht vorher dann nicht hatte, weil es ja schon eher ein einseitiges Medium prinzipiell vom Prinzip her halt ist. Klar gibt es natürlich sowas wie Kommentare. Man kann den Leuten auf Social Media schreiben und im Endeffekt so mit den Leuten interagieren. Aber durch das Value for Value, durch die Sat-Streaming, Boostergrams, diese ganzen Begriffe, die da jetzt ja dann im Bitcoin-Umfeld benutzt werden, hat man natürlich einen direkten, unmittelbaren Feedback-Mechanismus, der auch gleichzeitig dann noch einen Wert transportiert, weil er im Endeffekt ja dann, ich bemesse dieser Nachricht oder dem, was da gemacht wurde, jetzt 21 Satz, 210 Satz, 2100, 21.000, you name it, welche Größe auch immer dann, ne? Und je nach Größe ist das, verdeutlicht das ja auch nochmal dann vielleicht dann auch das, was man dann dem Podcaster oder wem auch immer dann halt, der die Spende dann bekommt, dann mitgeben möchte.
Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so.
Ich habe aber noch einen negativen Punkt.
Oh ja, dann hau raus. Negativ ist immer gut.
Ja, weil du hast es gerade gesagt, beeinflussen. Vielleicht muss ich da ein bisschen rausholen, aber vielleicht wolltest du da auch sowieso noch hin. Das Thema, wir kriegen eine Spende und wir sehen dann halt, wir haben diesen monetären Wert als Podcaster und je nach, sage ich mal, Erfolg dieser Folge, kriegen wir halt mehr oder weniger Spenden. Und daraus kann man natürlich auch ableiten, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Und mein negativer Punkt wäre, ich weiß nicht, ob er unbedingt 100% zutrifft, ist aber, dass man dann seine Inhalte verändert, weil man weiß, diese Formate kommen besser an. Aber wenn ich dann halt ein Thema, was halt eher trocken oder technisch ist, aber was eigentlich mich gerade persönlich mehr interessieren würde, mache ich dann halt nicht, weil ich weiß, das Format bringt mehr. Weißt du, was ich meine? Und das ist dann vielleicht wieder so ein bisschen auch so eine Negativbeeinflussung, die dann aber auch quasi vergleichbar mit Werbung halt ist. Nur, dass man auch wieder durch das Geld gesteuert wird in irgendeiner Form, die man dann halt zwar nicht von jemandem in Form von einer Zahlung von einem Unternehmen bekommt, sondern in Form von einer Spende. Weil ich halt sehe, okay, die Leute wollen alle, weiß ich nicht, die Folgen mit Gigi hören oder sowas, dann lade ich mir die Gigi jetzt einmal im Monat halt ein. Ich meine, irgendwann wird es halt auch langweilig werden dann, aber du weißt, was ich meine halt. Ja. Irgendwelche Zugpferde gibt es halt auch im Bitcoin-Umfeld, die halt irgendwie immer gehen. Und die halt dann auch immer für Klicks sorgen.
Reicht auch, wenn man es nur im Titel hat. Muss genau. Nicht da sein.
Hattet ihr ja auch schon mal gemacht. Dann,
ja, genau. ist, glaube ich, auch ein probates Mittel von Bitcoin Hotel. Liebe Grüße an Marc. Aber da sieht man auf jeden Fall, dass die Zugpferde ab und zu mal mit reingepackt werden. Ist ja ein probates Mittel und wir dürfen nicht verkennen, wir Menschen sind ja noch Menschen. Ne? Wir können uns unseren Algorithmen, die uns selbst auferlegt sind, können wir uns sehr, sehr schwer entziehen. Aber da, finde ich, kommt wieder die eigene persönliche finanzielle Freiheit ins Spiel, die einen dann halt trotzdem das senden lässt. Und dann ist einem Geld halt egal in dem Moment. Ne? Dir ist die Botschaft wichtig. Ne? So dieses, ich möchte jetzt trotzdem über No-KYC-Bitcoin sprechen, auch wenn gerade in ist, dass man KYC-Bitcoin kauft. Nein, ich kaufe No-KYC und deswegen mache ich das jede Woche zum Thema. Ist ja auch so ein Beispiel, ne? Aber jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich hatte gerade eine schöne Frage parat. Es ging um Werbung. Ach, jetzt weiß ich's. Wir machen jetzt einen kleinen Ausblick. Wir wollen ein bisschen philosophieren. Ne? Ich möchte dich aus deiner Komfortzone rausholen, Thorsten. Du magst ja eher die präzisen, sachlich scharfen Folgen. Ich fange aber mit Markus an. Markus, denkst du, in einer Welt, wo sich Bitcoin Stück für Stück durchgesetzt hat, mehr oder weniger, ich will nicht sagen, wie die Welt aussieht, dass Werbung noch eine große Rolle spielen wird?
So wie ich die Entwicklungen rund um Bitcoin in den vergangenen Jahren verfolgt habe, dann wage ich die Prognose ja, denn Bitcoin wird nicht alles verändern, so wie wir das auch mal angenommen haben, sondern es wird sich an die laufenden Prozesse anpassen, einige vielleicht punktuell verändern, aber deswegen fallen Sachen wie Werbung, Streit, verschiedene Meinungen, politische Haltung und, was aktuell ist, auch Krieg nicht weg.
Okay.
Es wird es immer geben.
Ja, ich will nochmal zum Punkt Werbung kommen, weil wir haben ja hier Value for Value versus Werbung so ein bisschen auch, ist ja immer das Thema. Denkst du, Markus, dass es immer noch die Anzahl und die massive Werbung, die jetzt geben wird?
Das vielleicht nicht, weil wahrscheinlich niemand mehr seine Satoshi oder Bitcoin irgendjemanden hinterher schmeißen wird, der einen Duschbad bei Instagram vor die Kamera hält. Ja, also das sind ja oftmals Leute, die dann auch, ich hole aus, aber es muss sein. Oftmals auch Leute, die man dann in irgendwelchen Fernsehsendungen sieht oder was darüber liest, dass der oder der schon wieder das und das gemacht hat. Ja, und der ist dann bekannt als Werbegesicht von irgendeiner Marke oder so, ja. Dann denke ich mir so, hey, wer ist das denn? Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, ja. Also, und dass solche Menschen, die aufgrund von Talentfreiheit solche Sachen machen müssen, unterstützt werden, denke ich, das wird sich in Luft auflösen.
Thorsten, an dich die Frage.
Ich würde da gerne nochmal kurz auf Markus antworten, weil das, was du gerade sagtest, mit dem Duschbad in die Kamera halten, dass das vielleicht useless ist, das mag vielleicht ja dann deine Wahrnehmung sein, aber es scheint ja zumindest aktuell genug Leute geben, die darin einen Markt sehen und für die das relevant ist, die sich das halt dann anschauen. Und das ist ja nicht zu knapp bei diesen ganzen Beauty-Kanälen, die sind ja riesengroß teilweise. Dann mag vielleicht dann auch daran liegen, dass die Leute nichts anderes zu tun haben, okay, und dass die ein bisschen Algorithmen gesteuert sind, vielleicht auch, aber irgendein Interesse werden die Leute ja daran haben, irgendwie für sich die richtige Duschcreme zu finden, für die richtige, das Shampoo für die Haare, damit die Haare gut aussehen. Also ein Markt scheint dafür ja dann da zu sein und dass die Leute das auch interessiert. Und das ist ja meines Erachtens unabhängig davon, wie diese Personen sich monetarisieren. Diese Personen könnten sich ja dann auch auf Spendenbasis eigentlich genauso monetarisieren. Es ist ja quasi immer nur, ja, häufig leider die Anzahl der Leute, die das guckt, ist ja dann meistens dann der Skalierungsfaktor dann da.
Ja, also ich meinte nicht die, die einen reinen Kanal speziell für sowas haben, sondern es gibt doch, vielleicht bist du auch da nicht so in dem Game drin. Ich entferne mich immer mehr davon. Es gibt ja halt so spezielle Leute, die alles machen, ja. Also die setzen sich in den Dacia und machen dafür Werbung, die machen für L'Oreal Haarspülung Werbung, die machen für, also weißt du, für alles Werbung, Hauptsache es kommen ein paar Euro rum, damit ich das Jahr überstehe. Die Leute meine ich.
Okay.
Es ist aber total spannend, das Thema, weil, Thorsten, du hast gerade gesagt, es scheint einen Markt zu geben. Meinst du, es gibt nicht aktuell auch fiktive Märkte, die erzeugt werden und die vor allen Dingen über Werbung erzeugt werden?
Natürlich wird ja dann, das ist ja, glaube ich, primär auch der größte Use Case oder das ist ja der Anwendungsfall von Werbung an sich, eine Nachfrage zu erzeugen von den Leuten oder wenn man das schafft, dann hat man eine gute Werbung gemacht, Nachfrage bei Leuten zu erzeugen, wo die Leute selber noch nicht wussten, dass sie diese Nachfrage vielleicht haben. Ne? Also wenn das ist wahrscheinlich das Königsziel von Werbung, glaube ich einfach, ne? Weil wir nicht wissen, dass es diese Produkte gibt und dass durch diese Art der Werbung uns suggeriert wird, dass dieses Produkt, in welcher Form auch immer, uns einen Mehrwert in unserem Leben gibt. Und deswegen kaufen wir das dann. Und das ist ja eigentlich dann der Use Case von Werbung. Deswegen, also ich glaube, das hängt ja so ein bisschen auch immer dann darauf ab, was beworben wird. Es gibt ja durchaus auch, unabhängig jetzt von, also was wir gerade eben gesagt haben, es gibt ja auch sinnvolle Produkte, für die es vielleicht auch sinnvoll ist, Werbung zu machen, weil man halt.
Findest du? Ach, jetzt mal ganz ehrlich. Welches Produkt benötigt Werbung, wenn es einen Nutzen für die Menschen hat? Weil ich denke nämlich, und das ist auch erst durch Bitcoin gekommen, Werbung musst du nur für etwas schalten, was keinen Nutzen hat. Denn Produkte, die einen Nutzen haben, die verbreiten sich durch Mundpropaganda. Weißt du, richtig gute Produkte brauchen keine riesen Marketingfirma dahinter. Sondern gute Produkte setzen sich per se durch ihre eigene Beschaffenheit durch.
Würde ich dir größtenteils sogar auch zustimmen. Aber warum gibt es dann trotzdem dann Werbung für, wenn, also gut, man hat natürlich auch so Konkurrenz oder sowas dann immer wieder, also für so alltägliche Produkte, die, wo du dann halt, du hast Shampoo A, B, C, D, ne? Warum schalten die denn dafür? Also die Produkte an sich werden ja von den Leuten nachgefragt und das überall auf der Welt dann. Aber warum wird dann explizit dafür Werbung gemacht? Ne? Weil, damit sich die Unternehmen voneinander abgrenzen können. Ne? Das ist ja eigentlich der einzige Punkt. Also wenn man bei, sage ich mal, so Konsumgütern dann halt aussieht, warum, es gibt Windeln von 10 unterschiedlichen Herstellern, warum macht gerade jetzt dann, weiß ich nicht, eine bekannte, relativ bekannte Windelfirma dann halt, ist das die einzige, die dafür Werbung macht? Okay, weil man direkt das dann damit assoziiert, okay, ja, Windeln so und so, ne? Ich will das jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber
Ja,
das
ich habe
Produkt
so.
an sich erzeugt ja auch eine Nachfrage darum, dass Babys im Zweifelsfall dreimal oder vier oder 10-mal am Tag die Windel voll machen, dass ich da eine neue brauche.
Ja. Ich glaube halt, dass wir, es gibt halt so Prozesse, die ausgeartet sind. Und für mich ist die Werbebranche auf jeden Fall so ein Thema. Und das Interessante ist aber, dass halt wir Menschen, gerade durch soziale Medien und durch Fernsehen und durch Radio, wir haben halt sehr, sehr viele, ne, wenn man es jetzt um geopolitische Dinge sagen würde, würde man Propaganda, Medien sagen. Aber das kannst du natürlich auch auf Werbung ummünzen. Du kannst die Leute die ganze Zeit zum Konsum über Werbung, wenn sie nicht sehr, 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 sehr bei sich sind und sehr reflektiert sind. Mir passiert das abends mit Süßigkeiten oder weiß ich was, wenn man irgendwie was schaut, ne? Da kommt sofort der Trigger, da läuft die Spucke im Mund zusammen und dann gehst du im Schrank und holst es. So. Ja, und das ist doch ein Thema, du weiß nicht, hast du dich mit gesundes Geld, die Aktion beschäftigt? Ich habe das erste Mal so ein bisschen Einblick bekommen, was Werbung kostet. Das kann aus meiner Sicht nicht gesund und effizient sein für Produkte, wenn man das umgekehrt für den tatsächlichen Nutzen einsetzen würde.
Ich meine, guck dir doch mal an, dass Unternehmen, die mit Werbung Geld verdienen, wie groß die geworden sind. Ich meine, alle Social-Media-Plattformen, das Modell von denen ist, Werbung zu verkaufen. Das ist Google, das ist Facebook, das ist Twitter, das sind alle Plattformen, monetarisieren sich über Werbung. Und das gesamte Internet funktioniert prinzipiell ja nur, weil es Werbung gibt. Ne? Also die Infrastruktur fürs Internet basiert auf dem Werbungsmodell. Alle Webseiten auf der Welt werden kostenlos in Anführungszeichen zur Verfügung gestellt, weil darauf Werbung geschaltet wird und diese Werbung monetarisiert diese Webseite und bezahlt den Betrieb von diesen Webseiten. Deswegen, und ich hatte gerade eben noch mal einen Punkt, wenn man so ein bisschen historisch mal betrachtet, wie war es denn früher? Also wirklich früher, vor Film und Fernsehen. Davor gab es meines Erachtens ja keine Werbung. Das heißt, das ist ja prinzipiell ein Konstrukt aus der Neuzeit, weil früher, klar, wir hatten keine globalisierte Welt. Die Leute haben einfach, da war es wahrscheinlich so, wie du es gerade eben beschrieben hast. Da hat man dann im Zweifelsfall, man war auf Handelsreise und hat dann, wenn man dann irgendwo war, von irgendjemandem gehört, ja, der baut gute Möbel oder sowas dann. Und dann hat man dann vielleicht dann gesagt, okay, wenn ich das nächste Mal hier bin, kaufe ich dann halt was und nimm das dann halt mit. Da gab es ja keine Werbung, dass einem da irgendjemand dann da einem das Blatt Papier um die Nase geworfen hat oder sowas. Ja, das ist ja schon eher ein Produkt der modernen Gesellschaft.
Ja, spannend. Meinst du in Zukunft, weil Bitcoin könnte sich durch Value for Value Werbung auf dem Rückmarsch, also so wirklich, also meinst du, wir kriegen ein wertebasiertes Internet?
Ich glaube schon, dass da, also es besteht die Möglichkeit, aber es grenzt ja schon fast an Utopie, meines Erachtens. Also, weil wir jeglichen Teil unserer Gesellschaft damit aufbrechen müssten. Ne, das ist natürlich klar, wäre es natürlich dann wirklich dann ein Prozess, der über Dekaden geht. Aber so dieses Thema Werbung, ich meine, wie viele Jahre haben wir das jetzt? 70, 80, 89 Jahre, also so vom Zweiten Weltkrieg und wahrscheinlich ab da dann irgendwie, also das sind ja jetzt ja schon Generationen, sind damit aufgewachsen. Und die, wie ich es gerade eben schon mal gesagt habe, die großen Tech-Konzerne, das ist das gesamte Geschäftsmodell. Wahrscheinlich ist der Werbekomplex in unserer Welt sowieso so krass, dass fast ganze Volkswirtschaften halt davon abhängig sind. Weil wenn du überlegst, diese Firmen, die ich gerade eben genannt habe, wenn es die nicht geben würde, dann wäre dann auch der quasi alle, fast alle wertvollsten Unternehmen der Welt wären auf einmal dann, hätten ihr, das Geschäftsmodell wäre obsolet. Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen.
Also meine Idee ist, oder meine Vorstellung ist, also es gibt fast nichts, was ich so sehr nicht mag wie Werbung.
Absolut. Niemand mag Werbung. Niemand mag Werbung.
Werbung ist der Teufel. Werbung ist der Teufel. Und Value for Value ist der Engel, wenn man das mal so betrachten möchte. Ja, weil das eine ist unterbewusster Zwang, in dem wir teilweise reingezogen werden. Ihr glaubt gar nicht, wenn man sich mal mit Unterbewusstsein beschäftigt, wie heftig unsere Kaufentscheidung durch fucking Werbung beeinflusst ist. Ultra krass.
Würde ich auch so sehen, ja.
Das merkt man ja auch. Also wenn man jetzt mal so im privaten Rahmen sich unterhält und sieht, wer so was für neue Sachen gekauft hat oder über was man sich so unterhält, da spielt Werbung eine ganz große Rolle. Und wenn es bloß diese Blätter sind, die am Wochenende in der Post sind, wo die Angebote drinstehen von den einzelnen Märkten, ne? Also da wird man so sehr gesteuert von, das ist manchmal gar nicht so richtig bewusst.
Boah, ja, das ist wirklich richtig krass. Ich habe noch nie gerantet über Werbung, aber heute ist die Zeit gewesen, wo wir mal ein bisschen tiefer reingehen. Und jetzt kommt's an euch Zuhörer. Geht mal in euch. Ihr habt die Möglichkeit, das zu verändern. Ganz klein mit Value for Value. Und vielleicht sind wir eine kleine dystopische Menge oder eine utopische Menge an Menschen, die daran glauben, dass es geht. Aber mit jedem fucking Satoshi, den man ausgibt und versucht, Wert selbst zu bestimmen und nicht mehr von außen bestimmt zu lassen, dann verändert man die Welt. So, also es ist zumindest, Thorsten, du kannst ja auch nochmal sagen, wie ist es denn, wenn man Satoshis jetzt bekommt für die Post-Production?
Wie ist das, wenn man Satoshis für die Post-Production bekommt? Das ist nett, aber also das ist natürlich ein tolles Feedback-Modell, ne? Was wir jetzt bei uns, ich weiß gar nicht, wie weit ich das jetzt hier austragen soll. Also haben wir bei uns bei Notsignal auch schon mal erzählt, wir sind jetzt von einem Fixum, was wir vorher mal gemacht haben. Wir haben pro Folge sonst immer so als jetzt das letzte halbe Jahr, glaube ich, immer so eine Schnittkompensation von 21.000 Satoshis an Kalso und an mich bezahlt, die jetzt die Post-Production primär machen. Und um da auch noch so ein bisschen dieses Thema Kostenplanung und auch Einkommensstromsteuerung zu optimieren, sind wir davon jetzt weggegangen und haben da jetzt dann einen prozentualen Anteil von den gestreamten und geboosteten Sats gemacht, die man für die Schnitt, für den wir für den Schnitt pro Folge halt dann bekommen. Ne, das hängt natürlich dann auch immer da, davon ab, wie viel da gestreamt wird. In Summe ist es natürlich für uns, also für uns persönlich, Kalso und mich, ein Negativgeschäft, weil wir weniger wahrscheinlich in Summe bekommen als vorher. Aber auf der anderen Seite hat Notsignal als eigentlich als Community-Projekt, womit wir mehr Projekte im Bitcoin-Umfeld unterstützen wollen, die Chance, eine schlankere Kostenstruktur zu haben. Ja, weil durch dieses Fixum, was wir vorher halt immer hatten, hatten wir halt immer einen fixen Kostenblock, der bezahlt werden musste, selbst wenn man in dem Monat halt kaum Spenden bekommen hat oder halt wenig. Ja, das ist bei uns jetzt ein. Wir hatten einen Monat hatten wir mal einen Fehlbetrag, dass wir mehr Kosten hatten als Einnahmen. Ist noch nicht so häufig passiert, aber um das halt zu unterbinden, sind wir halt auf das Modell gegangen. Und deswegen ist das natürlich ein schönes Zeichen, dann, wenn man dann auch daran irgendwo partizipieren kann, in Anführungszeichen, auch wenn ich, wie ich es gerade eben gesagt habe, dass ich ungefähr für 100 Folgen Notsignal einen ganzen Monat an Arbeitszeit irgendwie aufgebracht habe. Das heißt, tendenziell sind es vielleicht jetzt eher 2 Monate, die ich halt für umsonst mehr oder weniger gearbeitet habe. Ne?
Aber du weißt halt auch nicht, was, also je nachdem, ob du hodelst, weißt du halt auch nicht, was das in Zukunft ist. Ne? Also das ist halt...
Absolut.
Es gibt ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt, die schon Satoshis bekommen und das auch noch freiwillig von Menschen, die Bitcoin verstehen, ist für mich schon ein krass hoher Wert. Natürlich, im Hier und Jetzt, laufende Kosten, ist das schwierig, aber langfristig könnte das natürlich schon, ist das schon eine große Wertschätzung, finde ich. Also deswegen wollte ich das auch nochmal betonen, dass man mit Bitcoin langfristig was verändert und vor allen Dingen dann halt aber auch ins Tun kommt mit Value for Value. Also man kommt ins Tun, man kommt ins Machen, man kreiert seine eigene Welt.
Ja, ich hab dazu, du hast gerade irgendwie einen Stichpunkt gegeben, das mich auf den Punkt gebracht habe. Da haben wir in der Folge bei mir gar nicht drüber gesprochen, aber das ist auch zum Beispiel auch ein relativ cooler Aspekt, den ich da jetzt seit 2 Wochen oder seit je nachdem, wann diese Folge rauskommt, halt mache, dass ich nach meiner Verabschiedung bei Besser Podcasten immer einen Value for Value Musiksong spiele und dieser Song, den wähle ich dann zufällig dann aus der Liste aus. Und ich stelle dann den Sat-Streaming dann von mir dann auf den Künstler um. Das, weil ich seinen Inhalt in meinem Podcast als Outro-Song benutze, der bekommt dann die Sats, die dann an dem, quasi ab der Minute, wann das Lied anfängt, dann zu seinem Wallet gestreamt. Und das ist, finde ich, dann auch wieder so ein bisschen so das Thema, dass man die Wertschätzung, wenn man halt auch schon Inhalte von anderen Leuten verwendet, ne, es ist ja schon, Podcast ist ja eher ein Thema, da gibt es keine Lizenzen großartig, da machen Lizenzen halt wenig Sinn, weil es einfach nur ein Audio-File ist. Ne? Und das machen ja dann auch, hatte ich eben schon mal bei dem Thema gesagt, dass irgendwelche kleinen Künstler, die bei Spotify ihre Songs hochladen, die dann unter GEMA-Richtlinien vertrieben werden, ne? Also total restriktiv im Endeffekt sind, aber da kommt ja nichts Nennenswertes bei rum. Ne? Und dass die sich ja dafür dann entscheiden, das frei zur Verfügung zu stellen und da dann auf der anderen Seite dann halt das aber dem Value-for-Value-Gedanken offen zu legen und dann so einem die Möglichkeit zu geben, das dann darüber zu honorieren, dass die Leute diesen Song produziert haben.
Also das ist auch ein guter Punkt, stimmt. Wir haben das noch gar nicht angesprochen. Werbung ist die Hölle, aber die Musikindustrie steht dem, glaube ich, im Nichts nach. Also zweite Teufel, Musikindustrie. Engel in dem Zusammenhang ist dann Plap-Rap, die sich tatsächlich da losgelöst haben. Shoutout dafür.
Ja, oder super, es gibt super viele andere, also super viele andere Künstler, die das mittlerweile auch machen. Wir reden wieder über Fountain, ja, aber es ist, glaube ich, ein guter Hinweis, benutzen ja auch eure Hörer ja sehr viele. Es gibt eine eigene Rubrik, guckt da mal rein bei Fountain, da könnt ihr nur noch Musik suchen, die quasi über einen Podcast-Index gelistet werden und prinzipiell dann auch dann mit Sats unterstützt werden können. Also guckt da wirklich mal rein, das ist echt schon mehr geworden, als man denkt, und nicht nur Plap-Rap. Klar, das ist natürlich jetzt in unserer deutschen Wahrnehmung, aber auch international.
Cool. Ja, siehst du, habe ich zum Beispiel auch nicht reingeschaut. Weiß nicht, Markus, hast du da schon reingeschaut? Hörst du schon Value-for-Value-Music?
Ich muss zugeben, ich höre viel auch einfach nur bei Spotify aus Bequemlichkeitsgründen.
Was?
Ja, das ist so. Dich. Aber vor allen Dingen sind das ja auch dann andere Podcasts, die nichts mit Bitcoin zu tun haben. Ich glaube, da darf man das.
Ja. Sind die denn aber bei Fountain nicht drin?
Doch, eigentlich schon. Also nochmal kurz ein bisschen zur Erklärung. Der Fountain benutzt als Podcast-Verzeichnis den Podcast-Index. Und der Podcast-Index ist ja im Endeffekt eine offene und freie Variante von Verzeichnissen, wie es zum Beispiel Apple Podcast, Spotify, Amazon Music und was weiß ich, was halt alles gibt. Und da sind natürlich primär auch dann die ganzen Sachen gelistet, die Value for Value sind, aber da sind eigentlich auch fast alle relevanten Podcasts sind auch da gelistet, weil die dann da die Dinger sich dann aus Apple Podcasts oder sowas, glaube ich, dann rausziehen und das dann da gespiegelt wird. Also ich habe, glaube ich, bisher einen einzigen Podcast bei Fountain nicht gefunden, den man über zum Beispiel über Apple Podcast finden würde. Also das war natürlich jetzt was Spezielles, was bei mir, da gibt es ja sicherlich noch viele andere, aber die meisten Podcasts findet man halt auch über Fountain oder halt über die Podcasting 2.0 Player, die halt den Podcast-Index als Quelle nehmen.
Ja. Was mich manchmal noch so ein bisschen ärgert, weil wir jetzt gerade so bei Künstlern waren und sowas, Markus, du kennst dich ja auch mit Journalisten ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob du es selber schon hast, aber ich kann echt jedem Menschen empfehlen, sich einfach eine Value-for-Value-Adresse zu machen, für was auch immer. Weil das ärgert mich manchmal, also ich muss jetzt mal ein bisschen lästern, aber Ijoma hätte ich schon ganz häufig einfach mal was gesendet. Aber wenn man natürlich keine Empfangsadresse hat, dann gibt man der ganzen Sache schon von Grund auf keine Chance. Weißt du? Und du kannst, weißt du, vielleicht kann man mit Spenden Leute aus Berufsverhältnissen rauskicken.
Naja, also ich glaube, verbreiteter ist, dass irgendjemand vielleicht eine eigene Website hat und dann PayPal-Konto angibt. Solche Sachen gibt's, dass jemand irgendwie einen Value-for-Value-Link hinterlegt hat. Das habe ich bisher noch nirgends gesehen. Man müsste es probieren. Man hat es dann gemacht. Ich wage aber die Prognose, dass die Spenden, die darüber reinkommen, sich ganz stark in Grenzen halten werden, weil der normale Nutzer, Schrägstrich Kunde, wahrscheinlich überhaupt nichts damit anzufangen weiß.
Ja, aber ich weiß es ja.
Ja, du weißt das, genau. Und wenn du mich dann gern finanzieren würdest, nur zu. Also ich bin da offen dafür.
Dann mach dir meine Adresse.
Okay.
Ja, so sieht's aus. Nee, ist wirklich so. Wir haben ja gesagt, jeder soll zum Sender werden. Das gilt nicht nur für Podcasts, sondern das gilt für alle anderen Projekte auch. Und das ist wie mit einem Kaffee, was man onboardet. Ne? Die Bezahlungen, die da reinkommen, hier in Berlin am Holzmarkt, sind irgendwie 0,05% im Jahr. Ja, was ein Anfang. Man lernt wieder, damit umzugehen. Man lernt, sich drum zu kümmern. Man kriegt was, man lernt alles. Und dementsprechend bin ich echt, die offensichtlichen Teufel sind Musikindustrie und Werbung. Aber es gibt noch andere Teufel. Und dem kann man wirklich entgegengehen. Also ich bin manchmal ein bisschen realitätsfern. Wahrscheinlich bin ich gerade realitätsfern, aber ich will einfach aufzeigen, dass man es trotzdem, man kann es probieren und dann kann man ja immer noch sagen, es hat nicht geklappt.
Um nochmal ganz konkret ein Beispiel von gerade mit Ijoma zu nehmen. Wir können es jetzt ja auf Madeira nochmal probieren, ihn nochmal davon zu überzeugen, ob es denn sinnvoll ist, sich eine Lightning-Adresse oder sonst irgendwas einzurichten. Ich weiß nicht, ob er das so jetzt gar nicht hat oder um da zumindest ihn nochmal zu motivieren, dass das vielleicht cool sein könnte, sowas zu benutzen. Wir werden es sehen.
Ich werde es auf jeden Fall ansprechen.
Wir auch.
Genau, Thorsten. Ich glaube, wir haben jetzt lang und breit gesprochen. Hast du noch Abschlussgedanken zum Thema Value for Value, weil du bist da wirklich tief drin. Du hast dir schon viele Gedanken gemacht. Du kennst dich technisch gut aus. Weil wenn nicht, hatte ich noch eine Frage und dann wird man so langsam ausrudern.
Weniger zu Thema Value for Value, sondern eher zu einem Mittel, was Value for Value ermöglicht. Und das ist mir jetzt auch mit meiner Arbeit jetzt bei dem Besser Podcast eingefallen. Das, was der Podcast-Index da macht, ich habe da gerade eben schon mal drüber gesprochen, da sollte man nicht unterschätzen, weil die im Endeffekt diese ganze Value-for-Value-Ökonomie zumindest im Podcast-Umfeld geschaffen haben und die im Endeffekt dann auch mit diesem Podcast-Index eine offene Variante bereitstellen, die unabhängig von irgendwelchen Konzernen ist. Und ich glaube, das Thema, um da auch den Wert zurückzugeben, sollte man nicht unterschätzen, was die da für Arbeit geleistet haben. Und das ist jetzt meine Art, jetzt zum Beispiel auch in Form von Besser Podcasten, mein Wert oder meine Wertschätzung wieder zurückzugeben. Und das ist jetzt vielleicht hier diese kleine Aufforderung, da mal drüber nachzudenken, auch an alle Hörer da draußen, dass ich alle Spenden, die ich bei mir bekomme, 10% automatisch an den Podcast-Index gehen. Normalerweise standardmäßig ist das, glaube ich, bei den ganzen Podcast-Plänen immer nur 1% oder sowas. Und das ist irgendwie ein bisschen wenig. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das ist ein cooles Projekt, was die da machen, dass das überhaupt funktioniert, der ganze Kram, diese ganze Infrastruktur, dass das unterstützenswert ist. Das ist eigentlich nur mein Take jetzt noch dazu, dass das eigentlich das ist, warum das überhaupt funktioniert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Markus, alle Spenden, die heute reinkommen, schicken wir an Podcast-Index.
Von mir aus.
Sehr gut.
Einen Thorsten kriegen muss auch noch was kriegen.
Thorsten würde auch einstimmen mit, oder?
Ja.
Perfekt, dann haben wir es gleich eindeutig. Also, wenn ihr Value for Value spendet und ihr auch glücklich seid über eine dezentrale Open-Source-Welt und ihr das unterstützen wollt, dann geht das heute über unseren Podcast an den Ursprung. Das ist so ein bisschen, als ob man Satoshi spendet. Genau, und ansonsten meine Abschlussfrage noch. Wenn man sich selbst, na, wir haben ja gesprochen, man wird zum Sender, man errichtet einen Podcast und man möchte auch erstmal vielleicht, bevor man sich mit der Node noch tiefergehend beschäftigt, noch irgendeinen Anbieter nutzen, der dann für Kleinstbeträge, die man vielleicht dann als Spende bekommt, als Value for Value, welche Anbieter gibt es denn so? Also kann man sich denn ein Konto eröffnen? Geht das schon auf Noster? Hast du da einen Überblick? Was würdest du raten den Leuten?
Das ist jetzt aber nochmal eine komplizierte oder das wird eine komplizierte Antwort, sagen wir es mal so, zu dieser Frage, weil ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll. Ich habe gerade nochmal davon gesprochen, der Podcast-Index beziehungsweise der Podcast-Namensraum, was alles unter dem Schlagwort Postcutting 2.0 läuft, macht im Endeffekt einen benutzten Workaround, um dieses SATS-Streaming zu ermöglichen. Das bedeutet, es ist eigentlich nur möglich, SATS zu empfangen, wenn man eine eigene Lightning-Node betreibt. Das ist der eine Punkt, das ist am einfachsten. Man schickt quasi die SATS auf einen Public-Key, den Public-Key von dieser Lightning-Node. Oder man benutzt Custodial-Anbieter, wie zum Beispiel GetAlbi oder Fountain, die einem Informationen bereitstellen, dass das quasi eine Art von Lightning-Node imitiert. Was nicht funktioniert ist, ich mache mir jetzt bei Wallet auf Satoshi oder sowas eine Lightning-Adresse und trage das dann da irgendwie in die Informationen für das SAT-Streaming halt rein. Das geht halt leider nicht, weil da keine Lightning-Node oder da ist schon eine Lightning-Node dahinter, aber Wallet auf Satoshi stellt diese Information nicht bereit, diese Lightning-Node zu nutzen. Und deswegen ist diese Auswahl an Möglichkeiten, die man da hinterlegen kann, sehr, sehr limitiert. Meines Wissens nach ist es aktuell wirklich nur eine eigene Node, GetAlbi oder Albi, wo es momentan aber so ist, dass das nur über einen Invite momentan möglich ist. Man kann da nicht einfach mehr einen Account erstellen. Das hat sich auch jetzt geändert, scheinbar, weil es da so einen großen Run drauf gab. Oder bei Fountain. Die bieten das auch an, dass man dann einen Fountain-User erstellt, also sich da einfach dann registriert bei der Webseite und beziehungsweise in der App. Und dann mit diesem User kann man auch Sats empfangen. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht jetzt aktuell leider die einfachste Möglichkeit, um irgendjemanden oder um selber dann Streaming-Sats zu empfangen, ohne eine eigene Lightning-Node aufzusetzen.
Okay, gut zu wissen. Man kann kein GetAlbi-Account mehr eröffnen. Krass.
Kann man schon, nur es ist irgendwie über Invite-Code. Also jetzt quasi über die Leute, die ja schon drin sind, können einen irgendwie empfehlen oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so jetzt ohne irgendeine Hürde möglich. Das hat sich irgendwie geändert.
Aber da ist ja die Nachfrage anscheinend hoch.
Ja, wahrscheinlich eben genau deswegen, ne?
Okay, gut, auch interessant zu wissen. Ja, okay, wir befinden uns also an ganz vielen Fronten noch am Anfang.
Absolut.
Da kann man noch viel testen, ausprobieren. Ansonsten informiert euch selbst, fragt Thorsten vielleicht, der kann euch vielleicht auch noch über seinen Podcast dann informieren in den nächsten Wochen, Monaten, wer weiß, vielleicht kommt er nochmal zu solchen Themen.
Man muss dazu ja auch mal sagen, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Das wird sich vielleicht in ein paar Wochen schon wieder ändern. Da passiert super viel. Es passiert jetzt ja gerade auch im Noster-Umfeld auch einiges, dass da jetzt die Integration zwischen Lightning und Noster noch weiter vorangetrieben. Ich denke da gerade jetzt auch wieder an Egge, der dann da quasi mit seiner kleine Werbung oder kleiner Hinweis darauf, der hat jetzt eine Webseite gebaut, dass jeder Nostar Public Key auch gleichzeitig in der Lage ist, eCash, also Cashew, beziehungsweise auch Satz zu empfangen. Ne, und das ist vielleicht auch noch ein Gamechanger, der da dann das vielleicht auch noch ermöglicht, dass man dann über einen Nostar Public Key prinzipiell den dann als Spendenempfänger also in den RSS-Feed einbetten kann. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das vielleicht kommen wird.
Das wäre bullisch.
Ja, das wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool.
Markus, ich habe dich ein bisschen außen vor gelassen, es tut mir leid, aber...
Nee, das ist alles, heute ist das alles total in Ordnung. Wie gesagt, ich bin eigentlich überhaupt nicht da.
Du bist der Geist des Podcasts, ja. Markus, aber hast du noch abschließende Worte zu Value for Value, bevor Thorsten dann so langsam uns unsere Podcast-Folge ausrudert?
Also, wir haben alles in der heutigen Folge gesagt. Wir haben bei Thorsten im Podcast schon ausführlich darüber geredet. Ich kann nur empfehlen, sich das mal anzugucken, wenn man das noch nicht gemacht hat, einfach auch um zu verstehen, worum es dabei geht. Und wenn ich das gut finde und Chancen darin sehe, ja, dann gern auch nutzen, egal in welcher Form.
Ja, und für mich nochmal ganz wichtig, man kann Bitcoin über ganz, ganz viele unterschiedliche Wege unterstützen oder vorwärts bringen und muss nicht nur warten und man ist vielleicht ungeduldig und man hat Angst, dass die Welt zu einer Dystopie wird. Value for Value und das Thema Lightning oder Cashew oder Nostar sind Teilbereiche, bei denen kann man aktiv werden. Man muss nicht warten und Angst haben, dass wir in eine Dystopie landen, sondern ihr könnt handeln und das ist eine sehr, sehr gute Kompensation für Dinge, die komischerweise auf anderer Seite vielleicht passiert. Deswegen, wer es mag, Energie, irgendwo schlechte Energie, die woanders herkommt, umzuwandeln und etwas Positives zu tun, den kann ich auf jeden Fall Value for Value und alle artverwandten Themen spendeln an sich, kann ich absolut empfehlen. Und das sind meine Schlussworte. Und Thorsten, ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier warst. Von mir auch nochmal der Hinweis, wir sind auch bei Thorsten im neuen Podcast zu Gast gewesen. Wir werden das drunter verlinken. Und ja, Thorsten, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem neuen Podcast. Und wie immer in unseren Folgen hat der Gast die Schlussworte.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen über das Thema sprechen durfte. Ich glaube, euer Podcast, jetzt kann ich mal sagen, hat mehr Reichweite als mein besser Podcast im Podcast. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Ehre, dass ich ein bisschen darüber sprechen durfte. Ich kann gar nicht so viel sagen, außer mich dafür zu bedanken. Und der Aufruf an alle da draußen, wenn euch das Thema Podcast interessiert, geht den Schritt, informiert euch darüber, gerne auch bei mir. Ansonsten startet einen Podcast. Nach zwei Jahren Podcast jetzt mit Notsignal, es ist einfach nur geil und das ist so cool, man lernt so viel, also es ist wirklich, hat auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und deswegen der Aufruf, macht das und ihr werdet auf jeden Fall in welcher Form auch immer ein besserer Mensch oder zumindest für euch selber, wie auch immer, ihr werdet euch einfach verändern, das glaube ich einfach, in welche Richtung auch immer. Danke.
Macht's gut. Tschüss.
Tschö.
Ja. Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin, das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf Tablet-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tablet-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg. Orange Pilling.
Es ist Plap Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Ort hat von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder strong. Synergie, Kettenreaktion wie atomare Bomb. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, Orange Pilling.
Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga, Beat.